was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben jetzt Teil Nummer 4 über die anglikanische Kirche. Ich habe mich öfter schon mal gefragt, gerade als ich Jugendlicher war, naja, wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen über Gott, über Religion, über den Glauben, über die Bibel, warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Und was glauben eigentlich die anderen? Und da gibt es schon immer wieder interessante Dinge, womit man sich dann beschäftigt. Und wenn man dann immer über den Tellerrand rüberschaut und sieht, was dort und die so sagen und lehren, ist das schon interessant, das mal so festzustellen. Und das hat mich immer schon sehr interessiert, die Frage, was die ganzen Kirchen und auch Religionen denn so zu sagen haben. Und deshalb ist diese Serie auch so wichtig, damit man ein bisschen den Horizont erweitern kann, was so verschiedene Kirchen sagen, aber auch, um selbstsicher zu werden, was glaube ich eigentlich? Und was sagt die Bibel? Und wo kann ich da Sicherheiten finden für mein Leben? Ich lade Sie wieder ein, dass wir zu Anfang zum Gebet die Häupter neigen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt wieder die Gelegenheit haben, über dich nachzudenken und über dein Wort und über das, was du in deinem Wort uns sagst, was du uns als Wahrheit offenbart hast. Herr, wir erkennen, dass in dieser Welt auch viele Strömungen und Gedanken sind, die nicht nach dem sind, was du gesagt hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns die Gabe geben möchtest, das zu unterscheiden, wo dein Wort etwas sagt und wo Dinge sind, die von deinem Wort wegführen. Wir bitten dich, lass uns die Wahrheit erkennen, gib uns den Heiligen Geist dazu und dass wir der Wahrheit folgen können. Habt du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, die anglikanische Kirche. Es ist so, dass diese Kirche in Deutschland nicht so sehr verbreitet ist. Wir haben mehr so die katholische Kirche und die evangelische Kirche als die beiden Großkirchen. Eigentlich sind das ja Staatskirchen, kann man fast schon sagen. Und die anglikanische Kirche ist mehr aus dem angelsächsischen Bereich, aus England bekannt. Wir haben jetzt auch wieder 4 Teile. Erstens die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens die Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise. Was können wir daraus für Schlussfolgerungen für unser Leben ziehen? Zum Ersten, die Geschichte. Als die Reformation so im Gange war in Europa, da war ja vor allem der Einfluss von Deutschland und von der Schweiz sehr stark. Deutschland, Martin Luther, von der Schweiz, Calvin und Zwingli. Und natürlich war auch in England das bekannt. Sie haben die Schriften gelesen und sie haben sich damit beschäftigt. Und auch in der Schweiz gab es einige Reformatoren, die dort auch gewirkt haben und dort auch Gottes Wort hochgehalten haben. Und dann gab es einen Streit zwischen Heinrich dem VIII., dem König von England, und Papst Clemens dem VII. Und dieser Streit, der hat es in sich gehabt. Da ging es weniger um theologische Fragen, da ging es mehr um die Fragen der Ehe vom Heinrich dem VIII. Denn der Heinrich der VIII. War jemand, der es sehr mit Frauen gehabt hat und dann hat er verschiedene Ehen gehabt, teilweise nacheinander, teilweise gleichzeitig. Und dann wollte er, dass der Papst eine seiner Ehen dort annullieren sollte. Und der Papst wollte das nicht und dann gab es halt einen Streit und dann hat halt der Heinrich der VIII. Sich vom Papst losgesagt. Und auch im Vorfeld war es schon so in dieser Zeit, dass immer die Könige gewechselt sind. Das heißt, dann gab es einen katholischen Herrscher und der hat die Protestanten verfolgt. Dann gab es einen protestantischen Herrscher, der hat die Katholiken verfolgt und da ist das immer wieder hin und her gesprungen. Und Heinrich der VIII. Hat dann gesagt, nein, wir machen ja Schluss mit dem Papsttum und hat sich von ihm gelöst. Und da hat sich dann die anglikanische Kirche gebildet. Und die anglikanische Kirche, sie haben dann versucht, so ein Mittelding zu finden. Sie haben gesagt, wir wollen jetzt nicht ganz das tun, was Luther sagt, aber auch nicht, was die Katholiken uns vorschreiben. Und so haben sie einen Kompromiss versucht zu finden. Und eigentlich hatten sie vorgehabt, dass mit diesem Kompromiss auch die katholische Kirche sich dem anschließen kann und dass damit eigentlich auch der Streit zwischen Protestanten und Katholiken auch gelöst werden könnte. Sie haben von der Liturgie und den Sakramenten her die katholische Seite übernommen. Das heißt, dass sie gesagt haben, das, was die Katholiken hier sagen, das ist gut und das können wir auch beibehalten. Und in der Theologie haben sie allerdings dann mehr das Evangelische, das Protestantische übernommen. Das heißt, sie haben gesagt, Luther hat recht und auch Calvin und Zwingli, was sie so schreiben und sagen, auf jeden Fall in großen Teilen, und haben diese Lehren übernommen und haben dann aber die Liturgie, die Formen, wie sie das ausgelebt haben, und auch die Sakramente haben sie dann von der katholischen Kirche beibehalten. Ja, und so ist eigentlich bis heute die anglikanische Kirche so ein Zwischending. Und es ist auch interessant, dass dann auch der Herrscher, jeweils der König, sich als das Haupt der Kirche auch definiert hat. Und das ist auch bis heute noch so geblieben. Offiziell heißt es anglikanische Gemeinschaft. Und in den USA, es hat sich natürlich auch verbreitet, diese anglikanische Kirche. Dort sind sie auch bekannt unter dem Namen Episkopalkirche. Und die Verbreitung ist eigentlich recht breit, weil England natürlich durch seine Kolonien und durch seine breite Politik, die Expansionspolitik, die sie betrieben haben, natürlich auch überall Einfluss hatte und auch die natürlich ihre Kirchengebräuche und Lehren natürlich auch mit verbreitet haben. Und deswegen gibt es auf der ganzen Welt überall Christen, die der anglikanischen Kirche angehören. Das sind weltweit über 80 Millionen Menschen, die hier dazu zu rechnen sind. Natürlich in Europa ist das vor allen Dingen England, Großbritannien und Spanien und Portugal. Der Rest Europas hat das eigentlich weniger angenommen, weil sie ja die evangelischen, protestantischen und reformierten Glauben hatten. Und dann, deswegen war für sie der anglikanische Glaube nicht so sehr interessant. Aber natürlich in Großbritannien und natürlich auch in Nordamerika, teilweise Südamerika, sind sie sehr, sehr weit verbreitet. Ja, schauen wir uns jetzt einmal den Punkt Nummer 2 an, Übereinstimmungen mit der Bibel. Wie jede andere Kirche hat natürlich auch diese Kirche Dinge, wo sie übereinstimmen mit dem, was Gott in seinem Wort sagt. Erstens die Lehre von Gott, dass sie sagen, es gibt einen persönlichen, allmächtigen, allwissenden Gott, der uns liebt, der uns geschaffen hat. Und von daher sind sie hier eigentlich auch mit der Bibel in Einklang. Und auch der Charakter Gottes, dass sie sagen, Gott hat einen Charakter, der ist auf der einen Seite liebevoll, er ist gnädig, er ist gekommen, uns zu erlösen. Und er ist aber auch andererseits, auf der anderen Seite ist er auch gerecht und heilig. Und da sind sie auch auf der Linie, was die Bibel sagt. Sie glauben auch, dass die Wahrheit am Ende den Sieg haben wird. Dass es hier einen Kampf gibt zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, und dass am Ende aber Gott den Sieg davontragen wird. Für sie ist auch, ähnlich wie in der katholischen Kirche, das Gebet sehr wichtig. Das Gebet als Grundlage ihres Glaubens, auch wenn die Gebete manchmal nicht so sehr einen persönlichen Charakter haben, sondern mehr einen liturgischen oder einen formalen Charakter haben. Aber das Gebet an sich ist bei ihnen schon mal da. Fünftens, das soziale Gewissen. Die anglikanische Kirche war von vornherein auch sehr stark darauf ausgerichtet, Armen zu helfen, Unterdrückten, Ausgegrenzten uns ein soziales Evangelium zu verkündigen. Ja, wo haben wir Abweichungen von der Bibel? Punkt Nummer 3. Da schauen wir uns mal verschiedene Dinge an. Erstens, für sie ist die Bibel nicht die letzte Autorität. Das haben sie teilweise von der katholischen Kirche übernommen. In der katholischen Kirche ist ja die Tradition der Kirche über der Bibel. Und auch für sie, für diese anglikanische Kirche, ist deshalb die Bibel nicht das, was wirklich letztendlich zählt, sondern auch ihre Traditionen sind ihnen wichtiger als die Bibel. Zweitens, die Säuglingstaufe. Wir gehen erstmal die Liste durch, bevor wir jetzt die einzelnen Dinge uns genauer anschauen. Drittens, die unsterbliche Seele. Viertens, die Sonntagsheiligung. Und fünftens, Erlösung durch ein gutes moralisches Leben. Erster Punkt, die Bibel ist nicht die letzte Autorität. Die Frage ist immer, die lautet eigentlich bei jeder Konfession und bei jeder Religion, worauf gründet sich der Gedanke und die Lehre dieser Kirche? Sagen Sie, die Bibel ist die Grundlage, dann ist es einfach, dann muss man sich nur noch hinsetzen und gucken, was sagt denn die Bibel überhaupt? Und wie können wir die Bibel verstehen? Das ist nur noch eine Frage der Hermeneutik, der Auslegung. Und dann kann man sich zusammensetzen und das studieren und dann kann man auch sich vom Heiligen Geist führen lassen und zu sagen, das ist jetzt die Grundlage, auf der wir alles aufbauen, unsere Lehre und unsere Gedanken und unser Leben. Wenn aber jemand sagt, wir haben eine andere Grundlage, zum Beispiel bei den Moslems, im Koran, dann muss man natürlich den Koran studieren, obwohl die Moslems die Bibel und den Koran akzeptieren. Aber der Koran steht eben noch über der Bibel. Und dann muss man den studieren und dann muss man das sagen und tun, was dort steht. Aber es gibt auch christliche Kirchen, wie die katholische Kirche und die anglikanische Kirche, die eben zwar generell die Bibel als inspiriert betrachten, aber doch sagen, sie ist nicht unsere Autorität. Weil sie ihre eigene Tradition und ihre eigene Lehre, ihren Katechismus über die Bibel stellen. Und damit ist es natürlich schwierig, mit ihnen das zu diskutieren. Warum? Weil man im Endeffekt aneinander vorbeiredet. Wenn ich sage, die Bibel ist die Grundlage, und ein Anglikaner sagt, für mich ist aber meine Kirche die Grundlage, dann wird er immer sagen, ja, weil meine Kirche das sagt, deswegen glaube ich das so. Das heißt, wenn man die Bibel als Grundlage verlässt, dann ist die Frage, wer sagt denn, dass das, was die anglikanische Kirche jetzt lehrt oder herausgefunden hat oder als Dogma jetzt postuliert, wer sagt denn, dass das wirklich wahr ist? Bei der Bibel sind die meisten Christen sich einig, dass Gott hier aktiv gewesen ist, dass Gott die Schreiber der Bibel inspiriert hat, dass sie die Dinge geschrieben haben, die Gott eigentlich uns mitteilen wollte. Denn wir wissen ja von Gott nichts, wenn Gott sich uns nicht offenbaren würde. Und deswegen wird die Bibel als ein Offenbarungsweg Gottes angesehen, wie Gott jetzt dem Menschen sich zeigt, wer er ist, wo der Mensch herkommt, was das Ziel des Menschen ist, was der Sinn des Lebens ist, dass Gott das in der Bibel uns gezeigt hat. Aber wenn wir die Bibel nicht mehr als Grundlage haben, dann ist natürlich die Frage, wer sagt denn, dass das richtig und wahr ist, was die andere Grundlage ist? Deswegen denke ich, ist es immer wieder wichtig, darauf zurückzukommen, dass wir sagen, nein, Gottes Wort, die Bibel ist das, was zählt. Und selbst wenn man jetzt aber die Bibel als inspiriert betrachtet, dann müsste man eigentlich auch die Bibel als oberste Autorität anerkennen. Denn in der Bibel selbst steht drin, 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben. Es nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, wenn alle Schrift, und alle Schrift heißt, dass nicht nur ein Teil, sondern alles von Gott inspiriert ist. Wenn alles von Gott eingegeben ist, dann heißt das, dass das, was da drin steht, wahr ist. Dass alles wahr ist. Und wenn jetzt die Kirche eine Lehre hat, die mit der Bibel nicht übereinstimmt, dann würde sie ja sagen, das, was in der Bibel jetzt drin steht, ist nicht wahr. Sondern das, was wir sagen, ist wahr. Und in dem Moment würde sie auch diesen Bibeltext, alle Schrift ist von Gott eingegeben und damit wahr, damit außer Kraft setzen. Deshalb ist es so, wenn ich sage, die Bibel ist inspiriert, und aus dem 2. Timotheus 3, Vers 16 Text als inspiriert betrachte, dann kann ich ja nicht anders, als die Bibel als die alleinige Autorität meines Glaubens anzusehen. Zweitens, die Säuglingstaufe. Sie haben von der katholischen Kirche, ähnlich wie auch Martin Luther von der katholischen Kirche, diese Lehre übernommen, dass man die Säuglinge tauft. Und zwar nicht durch Untertauchen, sondern durch Besprengen. Das ist ein Ritus, der eingeführt worden ist, der aber nicht dem biblischen Original entspricht. In der Bibel wurden keine Säuglinge getauft, auch keine Kinder getauft. Ja, wir haben die Situation, dass Jesus Kinder gesegnet hat. Da kamen die Mütter mit ihren Kindern zu Jesus, die Jünger wollten sie wegschicken und Jesus hat sie gesegnet. Aber getauft wurden nur Menschen, die sich entscheiden können. Deswegen finden wir in der Bibel die Glaubenstaufe. Das heißt, dass ein Mensch glaubt und wenn er glaubt, auch getauft wird. In Matthäus 28, Vers 19 hat Jesus den Missionsbefehl gegeben. Und dort sagt er, darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Verse im Neuen Testament, wo Jesus uns, seiner Gemeinde, den Auftrag gibt, den Menschen Gottes Wort zu sagen, zu verkündigen und dann als Folge dessen, wenn Menschen es angenommen haben, sie zu taufen. Aber hier ist es ganz klar, dass der Taufe eine Lehre vorausgeht, eine Verkündigung vorausgeht. Dass man hingeht und die Menschen lehrt. Und das ist ganz klar, dass man Säuglinge nicht lehren kann. Säuglinge können das nicht verstehen. Deswegen können sich Säuglinge auch nicht entscheiden. Deswegen, die Stufen sind ganz einfach. Wir sollen hingehen, erstens. Zweitens, die Menschen lehren. Und wenn die Menschen sich dann entschieden haben, dann können wir sie auch taufen. Deshalb ist die Säuglingstaufe nicht dem biblischen Bild entsprechend. Sondern hier werden eigentlich Menschen, kleine Menschen, die jetzt geboren sind, sie werden gezwungen dazu. Sie können sich nicht dafür oder dagegen entscheiden. Sie können nichts dagegen. Und wenn sie älter werden, dann können sie sich entscheiden, aber dann sind sie schon in der Kirche drin und getauft, ohne dass sie sich entscheiden können. Deswegen denke ich, ist der richtige Weg, dass man Kindern natürlich Gottes Wort weitersagen soll und kann und dass man dann ihnen, wenn sie dann sich entscheiden können für ihr ganzes Leben, wenn sie dann Jugendliche werden, dass man dann sagt, jetzt kannst du überlegen, was du für dein Leben möchtest. Ob du auch den Weg gehen möchtest mit Gott und dich für die Taufe entscheidest, den Bund mit Gott schließt oder ob du einen Weg ohne Gott gehen möchtest. Der Hintergrund, warum die Säuglingstaufe eingeführt worden war, war ja die Lehre von der Erbsünde. Dass man sagte, die Erbsünde ist die Sünde, die von Adam und Eva auf uns übertragen worden ist und die wird bei der Taufe beim Säugling weggewaschen. Aber den Begriff Erbsünde gibt es in der Bibel gar nicht und auch das Konzept der Erbsünde gibt es in der Bibel nicht. Sondern die Erbsünde ist etwas, was vom Augustinus erfunden worden ist, Kirchenvater. Die Bibel sagt, dass wir einen Hang zur Sünde haben, jeder Mensch. Und das, der ist vererbt, der Hang zur Sünde. Aber dass die Schuld der Sünde nicht übertragen wird. Ja, im Hesekiel steht, der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. Und so gibt es keine vererbte Sünde. Ja, und deswegen muss auch kein Säugling von der Erbsünde freigewaschen werden. Gut, also die Säuglingstaufe ist etwas, wo die Bibel sagt, erst lehren und dann taufen. Drittens, die unsterbliche Seele. Die Lehre der unsterblichen Seele. Das ist auch etwas, was im Laufe der Kirchengeschichte, so vom 3. bis 5. Jahrhundert, in die katholische Kirche aus dem Griechischen hier hereingeschwappt ist, von der Lehre von Plato, dass er sagte, der Mensch besteht aus einem guten Teil, das ist die unsterbliche Seele, und einem schlechten Teil, das ist der Körper, der eben auch dem Verfall unterworfen ist. Und wenn der Mensch stirbt, dann wird eben die gute Seele vom bösen Körper befreit und kann dann eigentlich ein viel besseres Leben führen. Und diese Lehre ist übernommen worden von der katholischen Kirche und dann natürlich auch weitergegeben worden zu den Reformatoren. Das haben sie auch leider übernommen und auch die anglikanische Kirche hat diese Lehre übernommen. In der Bibel finden wir eine andere Aussage, nämlich die Frage, hat der Mensch eine Seele? Wird hier beantwortet. 1. Mose 2, Vers 7. Ich lese vor nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Dort steht, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also wir haben hier drei Begriffe, die hier zusammengehören. Erstens der Staub, die Erde. Zweitens der Odem, den Gott eingeblasen hat. Und drittens der Mensch, die Seele. Jetzt sagen einige, ja, hier haben wir es, ja, Gott hat dem Menschen die Seele eingehaucht. Aber das steht da nicht. Das muss man unterscheiden. Gott hat nicht die Seele eingehaucht, sondern Gott hat den Odem eingehaucht. Und das muss man auch vom Hebräischen her unterscheiden. Das Wort Odem heißt Ruach und heißt eigentlich Geist, Hauch, Atem. Gott hat also dem Menschen das Leben eingehaucht, dass der Mensch atmet, dass der Mensch lebt. Und das Ergebnis ist, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und hier steht das Wort Nefesh. Das heißt, das Wort Seele, ist, was auch man unter Seele versteht, wird hier bezeichnet. Und das meint den ganzen Menschen. Der Mensch hat also keine Seele, sondern er ist eine Seele. So wie man sagt, das ist ein Dorf von 300 Seelen, da meint man auch nicht 300 irgendwelche Dinge, die da umher schweben, sondern 300 Menschen. Und so gibt es die Formel in der Bibel bei der Schaffung des Menschen, wie der Mensch zusammengesetzt ist. Erde, das ist der Körper, den Gott geformt, plus Odem, das ist der Atem. Und das Ergebnis ist die Seele. Das heißt, in der ganzen Bibel haben wir den Hintergrund und den Hintergedanken, dass der Mensch nicht eine Seele hat, die unabhängig vom Körper existieren kann, sondern dass der Mensch eine Seele ist, die zusammengesetzt ist aus Körper und dem Leben, der Lebenskraft. Und dieser Odem ist etwas Unpersönliches. Denn an anderer Stelle sagt die Bibel, dass auch die Tiere den gleichen Odem haben wie der Mensch. Auch diese Lebenskraft, die Gott ihm gegeben hat. Und wenn der Mensch stirbt, dann geschieht das Gleiche wieder in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, wir haben hier die Seele, das ist der ganze Mensch. Gott nimmt den Odem wieder weg, die Lebenskraft. Und zurück bleibt der Körper. Und der zerfällt wieder zur Erde. Und die Seele geht nirgendwo hin. Die Seele ist ja der ganze Mensch, der dann einfach aufhört zu existieren. So ist also nach der Bibel, diese Lehre der unsterblichen Seele ist nicht richtig, sondern sie kommt aus dem Heidentum. Warum ist das wichtig zu erkennen? Es gibt jetzt einige, die sagen, naja, wenn jetzt die Toten weiterleben, dann könnte ich ja mit den Toten Kontakt aufnehmen. Und sie sagen dann, okay, die Toten leben ja weiter, entweder kommen sie in den Himmel oder in die Hölle. Und die in den Himmel kommen, die könnten ja wieder erscheinen und die könnten uns dann sagen, wie es im Himmel ist und uns helfen vielleicht auf dieser Erde. Und dann gibt es eben diese Totenerscheinungen und das nennt man übrigens auch Spiritismus. Aber die Bibel sagt, wenn die Toten erscheinen, dann sind das nicht die Toten, weil die Toten tot sind, sondern dann sind das gefallene Engel, Dämonen, die dann in Form von der Gestalt von den Toten erscheinen können. Das heißt, sie können genau das Aussehen und die Stimme alles nachmachen von diesen Verstorbenen. Und dann glauben die Angehörigen, das ist ihr Lieber, der Mensch, der dort gestorben ist, der jetzt wieder kommt und ihnen was sagt. Aber dabei sind das Dämonen, die ihnen etwas sagen. Und natürlich, wenn die dann etwas sagen, dann sagen die natürlich nicht Dinge, die wahr sind, weil Dämonen ja immer das Ziel haben, Menschen zu verführen. Deshalb sollte man sich auf diese Dinge nicht einlassen. In der Bibel wird davor gewarnt, vom Spiritismus und vor Okkultismus und vor gefallenen Engeln. Ja, so ist also die Lehre der unsterblichen Seele. Wir haben den Text gelesen, 1. Mose 2, Vers 7, widerspricht dem biblischen Befund, dem biblischen Text. Als vierten Punkt schauen wir uns die Sonntagsheiligung an. In der anglikanischen Kirche ist der Sonntag der Tag, den sie als Ruhetag halten. Und das haben sie natürlich übernommen von der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche hat das auch übernommen, aber nicht von der Bibel. In der Bibel finden wir nirgendwo die Aussage, dass wir den Sonntag halten sollen. Sondern sie haben den Sonntag übernommen, auch vom Heidentum, weil es ja diese Vermischung zwischen christlichem und heidnischem Gedankengut gab, vom 4. bis 6. Jahrhundert. Und in der Bibel finden wir nur die Aussage, dass der Sabbat, der siebte Tag, Gottes Ruhetag ist. Das finden wir schon bei der Schöpfung angefangen. Bei den 10 Geboten haben wir es im 4. Gebot mit dabei. Das Volk Israel hat den Sabbat gehalten. Jesus hat den Sabbat gehalten. Und auch nach Jesu Tod hat die Urgemeinde den Sabbat gehalten, weil es der Tag Gottes war. Und erst im 4. Jahrhundert, 321 nach Christus, hat Konstantin den Sonntag als Ruhetag eingesetzt. Und das ist später von der katholischen Kirche dann übernommen und bestätigt worden. In der Bibel finden wir den Text in Jesaja 58, Vers 13 und 14. Dort heißt es, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Das heißt, hier wird uns gesagt, dass der Sabbat der Ruhetag ist und dass wir dort einfach die alltäglichen Dinge ruhen lassen sollen, dass wir davon Abstand nehmen können, dass wir einen Tag in der Woche Urlaub haben. Urlaub von den Dingen, die uns die ganze Woche beschäftigen, die uns gefangen nehmen und dass wir besonders Zeit haben für die Beziehung zu Gott. Und wenn wir das tun, steht hier, dann werden wir unsere Lust haben am Herrn. Und Lust haben am Herrn bedeutet, dass wir, dass unsere Beziehung zu Gott besonders gesegnet ist. Gott hat auf diesen Sabbat einen Segen gelegt. Und diesen Segen auf dem Sabbat, den haben wir auch nicht, haben wir nur an diesem Tag, nicht, wenn wir einen anderen Tag halten. Gott hat nicht einen von sieben Tagen einfach gesegnet. Gott sagt nicht, okay, du kannst einfach an einem Tag ausruhen, sondern Gott sagt, der siebte Tag, der Sabbat, ist mein Ruhetag. Und wir können es auch erleben, einfach mal ausprobieren, dass wenn wir am Sabbat, am Samstag nicht arbeiten, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, zum Gottesdienst gehen und die Arbeit ruhen lassen, dass wir erleben, wie Gott das besonders segnet. Fünftens, die Erlösung durch ein gutes moralisches Leben. Es ist so, dass die Frage der Erlösung immer wieder in allen Kirchen eine Rolle spielt. Natürlich ist es so, dass ein gutes moralisches Leben etwas Gutes ist, etwas, was Gott gefällt, dass wir uns von der Sünde abkehren und dass wir ein gutes Leben führen. Aber die Frage ist, wodurch werden wir gerettet? Kann ein Mensch von sich aus, wenn er gute Taten tut, kann er sich das ewige Leben damit verdienen? Kann man sagen, hier ist ein Mensch, der nichts Böses tut, der keinen Menschen umbringt und der auch keinen anderen ausschimpft, kann der gerettet werden dadurch? Und das ist ein eindeutiges Nein. Warum? Weil die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder. Alle haben gesündigt. Und wenn sie gesündigt haben, heißt das, eine Sünde reicht aus in meinem Leben, die ich irgendwann mal getan habe, und das ewige Leben ist verspielt. Weil die Folge der Sünde ist der Tod, der ewige Tod, der zweite Tod. Und ich kann alle meine guten Taten meines ganzen Lebens nicht aufwiegen, um meine einzige Sünde damit wieder auszulöschen. Das heißt, es ist nicht so, dass am Ende der Zeit die guten und die schlechten Taten gegeneinander abgewogen werden. Beim Islam ist das so. Da sagt man, hier werden die guten Taten draufgelegt und auf der anderen Seite der Waage die bösen Taten. Und wenn die guten Taten überwiegen, dann hast du Glück und dann kannst du gerettet werden. Aber das geht nicht so, weil nach der Bibel eine böse Tat ausreicht und du bist ewig verloren. Deswegen kann der Mensch von sich aus, weil alle Menschen gesündigt haben, kann der Mensch von sich aus nicht sich selbst retten, nichts dazu tun. Deswegen ist die einzige Möglichkeit, dass wir gerettet werden, über den Weg der Erlösung durch Jesus Christus. In Epheser 2, Vers 8 und 9 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das heißt, wir werden gerettet aus Gnade, weil Jesus für uns gestorben ist. Er hat unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Er hat die Sünden aller Menschen am Kreuz getragen. Aber nicht alle Menschen werden dadurch erlöst, sondern Gott lässt jedem Menschen wieder die freie Entscheidung. Wer der das annimmt für sein persönliches Leben, der bekommt die Vergebung. Das heißt, dass Jesus sagt, ich bin für deine Sünde gestorben, ich habe bezahlt und damit nehme ich die Sünde von dir weg und du bist frei. Und wenn wir frei sind, dann sind wir damit auch gerettet, Gottes Kind. Deswegen ist die Erlösung nach dem Text aus Epheser 2 eine Erlösung durch Jesus Christus. Das ist eine Gnade, dass Gott uns die Erlösung zuspricht. Und wenn wir sie im Glauben annehmen, dann gehört sie uns und dann sind wir gerettet. Das heißt, der Glaube ist das Instrument, wodurch die Erlösung, die Gott für uns verbracht hat, für unser persönliches Leben wirksam wird. Das heißt, dass ich dadurch das annehme und gerettet bin. Deswegen ist die Erlösung durch den Glauben das Entscheidende. Und dazu kann ich nichts dazu tun. Selbst der Glaube ist kein gutes Werk von mir, sondern den Glauben legt Gott in den Menschen hinein. Der Glaube ist etwas, was Gottes Werk in mir ist. Aber jetzt kann jemand sagen, naja, aber ich habe keinen Glauben. Dann kann ich nichts dafür, dass ich nicht glaube und dass Gott es mir nicht gegeben hat. Nein, Gott legt in jedem Menschen den Glauben hinein. Aber ich kann mich dagegen sperren. Ich kann sagen, ich will nicht und den Glauben wegschieben und im Unglauben bleiben. Ich kann aber auch sagen, gut, ich lasse es zu, dass Gott mir diesen Glauben ins Herz gibt. Und dann kann der Glaube in mir wachsen, stark werden. Und dann kann dieser Glaube dazu führen, dass ich mich entscheide, Jesus anzunehmen für mein Leben und die Erlösung anzunehmen, dass ich dadurch gerettet werde. Ja, deswegen, gute Werke, ein gutes moralisches Leben sind gut, aber sie können nur die Folge sein. Wenn ich mein Leben Gott gegeben habe, dann wird Jesus in mir wohnen. Und wenn Jesus in mir wohnt, dann kann er auch mein Leben verändern. Und dann kann ich auch gute moralische Taten tun. Ja, das waren die Abweichungen von der Bibel. Und ich muss nochmal betonen an der Stelle, wenn wir darüber sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir irgendeine Kirche schlecht machen oder irgendwelche Menschen schlecht machen, die etwas glauben oder angreifen, sondern dass wir nur aufzeigen, was sagt die Bibel? Und wo gibt es Widersprüche auch zu manchen Lehren der Kirchen? Es gibt in jeder Kirche Menschen, die gut sind, die Jesus nachfolgen, die auch bekehrt sind und auch gerettet werden. Aber wichtig ist, dass wir nicht einer Kirche folgen, sondern dass wir der Bibel folgen, dass wir Jesus folgen und dass wir von ihm uns die Augen öffnen lassen, was Wahrheit ist, was auch biblische Wahrheiten sind und wo sie nicht sind. Zum vierten Punkt, die Hinweise. Erstens, Bibel akzeptieren und lesen. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Drittens, mit Jesu Wiederkunft beschäftigen. Viertens, eine Lebensübergabe an Jesus. Und fünftens, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Gucken wir uns die Dinge einmal näher an, im Einzelnen an. Der erste Punkt, die Bibel akzeptieren und lesen. In Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Nach der Definition der Bibel haben wir zwei Definitionen für Wahrheit. Einmal sagt Jesus hier, dein Wort, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Gottes Wort ist die Bibel. Die Bibel ist Gottes geschriebenes Wort an uns. Und die zweite Definition sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, Jesus sagt, dass er selbst die Wahrheit ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort und Jesus Christus als Wahrheit erkennen und schätzen und folgen. Und hier sagt Jesus, dass Jesus Gott, den Vater, bittet, dass er uns, seine Kinder, heiligt durch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Das heißt, wir werden geheiligt durch Gottes Wort, dass wir Gottes Wort anerkennen als Grundlage unseres Glaubens. Die Bibel ist von Gott gegeben, damit wir wissen, was richtig ist, was falsch ist. Deswegen sollte auch die Bibel die Grundlage, das Oberste sein für alles. Und es ist auch so, wenn Gott uns die Bibel gegeben hat, dann hat er sie uns auch so gegeben, dass wir sie auch verstehen können. Es gibt ja manche, die sagen, naja, die Bibel ist so schwierig geschrieben, dass nur Experten sie verstehen können. Nur die, die es auch studiert haben. Aber da frage ich mich, wenn das so wäre, warum sind die Experten sich so uneinig in dem, was da drin steht? Ich habe sogar eher den Eindruck, dass je mehr jemand Theologie studiert, desto weniger er an das glaubt, was da wirklich drin steht im Text, sondern an irgendwelche anderen Dinge, die er irgendwo gelernt oder gelesen hat von irgendwelchen anderen Theologen oder Aussagen von irgendwelchen Menschen oder Konzilien oder irgendetwas. Deswegen der einfache kindliche Glaube an das Wort, dass das, was da steht, wahr ist, dass ich dem trauen kann, dem folgen kann, ist so wichtig. Das ist die Grundlage. Und das führt dazu, wenn ich mich Gottes Wort hingebe, dass Gott durch sein Wort mich heiligt, mich verändert, dass ich ein besserer Mensch werde, dass Jesus durch sein Wort in mir wohnt. Denn es gibt einen Grundsatz, der lautet, durch Anschauen werde ich verwandelt. Und wenn ich Jesu Leben anschaue, wenn ich Gottes Wort anschaue und lese, dann werde ich dadurch verwandelt in sein Bild. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Gott hat uns die Prophetie gegeben, weil sie wichtig ist für unser Leben. Im 2. Petrus 1, Vers 19 heißt es, in Übersetzung, neues Leben. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten, das prophetische Wort. Achtet darauf, was sie geschrieben haben. Denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Petrus fordert uns hier auf, dass wir das, was die Propheten gesagt haben, die Prophetie, dass wir es lesen, dass wir es studieren, weil sie ein Licht sind. Denn die Frage ist ja, wo finde ich Wahrheit, wo finde ich Licht? Und Gott möchte uns zum Licht führen, weil das Licht wichtig ist. Satan möchte uns im Dunkeln lassen, dass wir das nicht erkennen. Aber im Licht können wir die Dinge viel besser sehen, wie sie wirklich sind. Und wo finden wir das Licht? In der Prophetie. Die Prophetie ist ein Licht, was uns den Weg zeigt zur Wahrheit, zu Gott und zum ewigen Leben. Wir sind in einer Welt hier, die voller Dunkelheit ist und auch voller falschen Lichter, voller Irrlichter. Und deshalb ist es so, dass Gott uns darauf hinweist, die Prophetie, die biblische Prophetie, offenbart uns den richtigen Weg. Und die Prophetie zeigt uns eben die ganze Weltgeschichte. Die Weltgeschichte von Babylon mit den Persien, Griechen, dann Rom bis in die heutige Zeit und bis zur Wiederkunft Jesu. Und deshalb sollen wir, wenn wir das lesen, können wir dadurch Vertrauen bekommen zur Bibel, dass sie wahr ist und dass Gott uns auch darin zeigt, Voraussagen nämlich, die für unsere heutige Zeit gelten, die noch in der Zukunft liegen, was in den nächsten Monaten und Jahren geschieht, bis Jesus wiederkommt und was auch danach kommt, wenn Jesus kommt und Gottes Reich dann anbricht. Das sind Dinge, die unser Leben beeinflussen, die wichtig sind, dass wir uns darauf einstellen können, dass wir uns vorbereiten können auf Jesu Wiederkunft. Deswegen die Prophetie sollen wir studieren. Drittens, mit Jesu Wiederkunft beschäftigen. 2. Petrus 3, Vers 11 und 12, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, dort heißt es, wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Petrus sagt uns hier, dass wir uns vorbereiten sollen auf den Tag der Wiederkunft. Dass wir daran glauben, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir glauben, dass er wiederkommt, dass wir unser Leben danach ausrichten. Dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Das können wir aus eigener Kraft auch nicht, sondern nur, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Aber die Beschäftigung mit der Wiederkunft Jesu wird uns dazu führen, eine Sehnsucht zu haben zu Jesus. Wenn wir ihn lieben, werden wir auch gerne mit ihm vereint sein wollen, ihn sehen. Und wir wissen, dass er uns auch liebt und dass er uns mehr liebt, als wir ihn lieben können. Und deswegen hat er auch Sehnsucht zu uns, dass er uns auch in den Himmel nehmen möchte, zu sich nach Hause zu holen. Viertens, eine Lebensübergabe an Jesus. Josua 24, Vers 15. Dort hat Josua das Volk, als er alt geworden ist, noch einmal aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Er sagt, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und diese Entscheidung sagt Gott auch heute zu dir und zu mir. Er sagt, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr anderen Göttern dienen, anderen Kirchen folgen, Pastoren folgen, irgendwelchen Religionen folgen? Philosophien folgen oder Gott sagt, möchtest du mir folgen, meinem Wort folgen? Möchtest du mein Angebot, dass ich für dich gestorben bin am Kreuz, annehmen? Und wenn du das annehmen möchtest, dann kannst du das tun, indem du dein Leben Gott übergibst. Indem du sagst, ja, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen, dass er in meinem Leben den ersten Platz hat und dass sein Tod am Kreuz auch für mich wichtig ist, Bedeutung hat und auch eingesetzt wird. Dass ich mir sicher sein kann, dass ich das ewige Leben habe. Wenn Jesus wiederkommt, dass ich dabei sein darf, in seinem Reich mit ihm zu leben. Fünftens, eine persönliche Beziehung zu Jesus. In Johannes 10, Verse 14, 27 und 28 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist ein schönes Bild, was wir hier haben, ein Gleichnis. Jesus ist der gute Hirte und er sorgt für uns. Und die Schafe folgen ihm. Warum? Weil sie seine Stimme kennen, weil Vertrauen da ist. Und sie folgen ihm. Jesus möchte auch, dass wir ihn kennen. Und wie können wir ihn kennen? Indem wir eine Beziehung zu ihm haben. Indem wir an seinem Wort lesen, indem wir mit ihm reden, im Gebet, indem wir ihm vertrauen, ihm nachfolgen und dass er uns in unserem Leben führen kann. So wie der Hirte die Schafe führt, möchte er uns auch in unserem Leben führen. Und ich wünsche uns, dass wir das in unserem Leben erleben. Dass wir uns dafür entscheiden, Gottes Kind zu sein. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in deinem Wort so deutlich geschrieben haben, was wahr ist, was du getan hast, Herr Jesus, um den Erlösungsplan für uns auszudenken und auszuführen, dass du gekommen bist, um für uns zu sterben, um unsere Schuld zu tragen, Herr, und dass wir frei sein können von der Sünde, wenn wir das annehmen, was du für uns getan hast. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden von uns, schenk du uns Glauben, hilf, dass wir dir vertrauen können. Ich bitte dich für jeden von uns, hilf, dass wir unser Leben dir ganz übergeben können, dass wir Ja sagen können zu deinem Tod, dass es auch für uns gilt. Herr, dass du in unserem Leben den ersten Platz einnimmst, dass wir unser Leben nach deinem Leben ausrichten und dass du uns verändern kannst nach deinem Vorbild. Herr, segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, das war der vierte Teil über die anglikanische Kirche. Herzliche Einladung, auch weiter zu folgen. Dem fünften Teil der Serie, die orthodoxe Kirche. Es ist wichtig, auch zu wissen und zu erkennen, was dort gesagt und gelehrt wird.